Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie wie schon im Schweizer Programm aus Brüssel zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 2. Juli 2024. Unverkennbar zeichne ich jetzt nicht in den frühen Morgenstunden auf, sondern am helllichten Tag, dies aufgrund von Reiseverpflichtungen. Ich werde in den nächsten Stunden unterwegs sein und so Gott will, Ihnen auch diese Eindrücke dann schildern können. Ich bin sehr gespannt. Und wenn ich Ihnen schon nicht die aktuellsten Fußballresultate und jüngsten politischen Verwerfungen und Verwicklungen übermitteln kann, dann doch wenigstens ein schönes Hintergrundbild mit einer der berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Welt hier in der Hauptstadt der Europäischen Union, in der Hauptstadt Belgiens. Was Sie da im Hintergrund sehen, dieses Männchen, ist der Manneken Piss, dieser Jüngling, der seit Jahrhunderten keck und frech vor sich hin uriniert, ungerührt der Touristenströme der Schulklassen, die ihn da begeistert besuchen, auch begeisternd besuchen, hier eine große Euphorie. Es sind also Völkerwanderungen im Gange. Im Moment ein bisschen tiefe Frequenz, aber ich kann Ihnen sagen, also vorhin war da überhaupt kein Durchkommen. Manneken Piss, jetzt noch passend drapiert im Dress der belgischen Fußballnationalmannschaft. Am Abend auf heute, in der Nacht auf heute, haben die Belgier gespielt, pikant gegen Frankreich. Unabhängig davon, wie diese Achtelfinalbegegnung ausgegangen ist, der Manneken Piss wird weiter urinieren. Es gibt viele Legenden und Mythen, die sich um seine Entstehung, um seine Bedeutung ranken. Die mir sympathischste ist die folgende. In der kriegerischen Geschichte Belgiens gab es natürlich auch immer wieder Belagerungen von Brüssel. Und bei einer dieser Belagerungen soll eben der Manneken Piss da die Zündschnur eines Sprengkörpers auf die gepinkelt haben und so die Stadt doch noch vor der unvermeidlichen Zerstörung bewahrt haben. Also sozusagen ein jugendlicher Freiheitskämpfer, eine Art urinierender Wilhelm Tell, der Belgier. Aber mir gefällt dieses Figürchen, mir gefällt diese Gestalt, auch die Selbstironie, das Unerschrocken, eben das Freche, das Kecke, davon kann es nicht genug geben, vor allem hier in der Hauptstadt der Europäischen Union, die ja sozusagen aus den Schaltzentralen Brüssels, aus diesen Bürokratenzentralen, Bürokratenpalästen, die Gleichschaltung und die Gleichförmigkeit mit allen Kräften betreibt. Und da sind eben solche Sagengestalten wie dieser Manneken Piss inspirierende Gegenkräfte, die da ja Gegensteuer geben, Widerstand leisten. Was sind die ganz großen Themen? Natürlich in Brüssel, hier in den Glashäusern, in den Glaspalästen der EU, die Wahlresultate in Frankreich, der ganz große Schocker. Es kündigt sich für einmal tatsächlich so etwas wie eine Zeitenwende an, eine relative Zeitenwende, nämlich eine Abkehr von der linken, grünen und progressiven Politik der letzten Jahre hin zu einer konservativeren, einer rechten Politik. Also das Pendel schlägt um. Das ist kein Drama, das ist keine Katastrophe, das ist einfach die Demokratie und Ausdruck des Wählerwillens und des Wunsches von offensichtlich Millionen von Franzosen, aber auch in vielen anderen Ländern haben sie diese Wechselstimmung. Für mich ist das keine schlechte Nachricht. Das heißt nicht, dass alles, was von rechts kommt, gut ist. Aber das, was von links gekommen ist in den letzten Jahren zusehends, das war definitiv gar nicht gut. Und deshalb wenden sich die Leute davon ab. Die Medien, natürlich die jetzt Regierenden, die Mächtigen, die Tonangebenden, das Establishment, der Mainstream, wie immer sie das nennen wollen, die sind natürlich in heller Panik. Die realisieren jetzt, dass ihnen die Fälle tatsächlich davonschwimmen könnten und schlagen um sich. Sehr interessant in diesem Zusammenhang das Zitat der Grünen-Chefin Ricarda Lang. Sie hat sich bitterlich beklagt über den französischen Präsidenten Macron, der da einen großen Fehler gemacht habe durch die Ansetzung dieser Neuwahlen, die ja am Wochenende über die Bühne gegangen sind. Damit hätte er kurzsichtig gehandelt und den Rechtsextremen, wie sie sich ausdrückt, zum Vorteil verholfen. Es ist ein sehr merkwürdiges Demokratieverständnis, das die Grünen-Chefin da an den Tag legt. Meines Erachtens hat Emmanuel Macron, der Präsident, genau das getan, was man von einem Präsidenten in so einer Situation erwarten könnte. Nach der für ihn desaströsen Europawahl hat er gesagt, wir können nicht einfach weitermachen wie bisher. Wir müssen auch die Franzosen befragen, ob sie eine Änderung der Politik in unserem Land wollen. Das spricht für Emmanuel Macron, das rechne ich ihm an. Das ist Ausdruck einer demokratischen Gesinnung. Und das, was Ricarda Lang vorführt, ist aus meiner Sicht Ausdruck einer undemokratischen Gesinnung. Allerdings auch keine Überraschung, denn wir kennen ähnliche Sprüche von der grünen Außenministerin Annalena Baerbock, die ja vor einigen Jahren, 2 oder 1,5 Jahren einmal gesagt hat, unabhängig davon, wie die Mehrheit der deutschen Wähler entscheiden würden oder was die wollen, ich ziehe meine Russlandpolitik durch. Das ist eben der Geist dieser moralisierenden Politik, die letztlich, einfach wenn es einem passt, sich über demokratische Mehrheiten, nicht über demokratische Verfahren hinwegsetzt. Das ist diese Gutmenschen- und Gesinnungspolitik, die in den Augen von immer mehr Kritikern das ganz große Problem der Grünen darstellt. Und offensichtlich merken sie es gar noch nicht, oder gewisse Leute bei den Grünen merken das noch nicht. Also Emmanuel Macron hat hier demokratisch gehandelt, eben nicht undemokratisch, wie Frau Lang das von ihm erwartet hätte, mit den absehbaren Resultaten. Die Hochrechnungen sind noch etwas nach unten korrigiert worden. Das Rassemblement National von Marine Le Pen hat nicht 34% geholt, sondern 29%. Die Linken sind bei 28% und weit abgeschlagen Ensemble von Emmanuel Macron mit 20%. Das ist eine ganz grosse Ohrfeige, eine ganz grosse Blamage für den französischen Präsidenten, aber es ist eigentlich noch eine fast größere Ohrfeige für die Medien, die das Ganze jetzt natürlich auch wieder allwissend und selbstgerecht kommentieren. Ja, die Medien haben eigentlich die größte Niederlage erlitten an diesen Wahlwochenenden, Europawahlen und Frankreichwahlen. Ich meine, vor allem die deutschen Medien, aber auch die Schweizer Medien schreiben sich ja seit Jahren die Finger wund gegen die sogenannten Rechtspopulisten, die ja über Nacht zu Rechtsextremen mutiert sind. Man hat alle Wortwaffen und Arsenale der Verunglimpfung ausgepackt, um den Lesern auszureden, ja, überhaupt nur in Erwägung zu ziehen, die eigene Stimme einem dieser fürchterlichen Rechten oder eben Rechtspopulisten, Rechtsextremen zu geben. Nun, die Wähler sehen es anders. Sie fühlen sich da offensichtlich nicht an die Vorschriften der Journalisten gebunden. Und da müssen schon einige Redaktionen ganz schwer über die Bücher, dass sie sich dermaßen auch geirrt haben und überhaupt nicht versucht haben, zu verstehen, warum denn eigentlich immer mehr Wähler die Nase voll haben von dieser linken, grünen und progressiven und eben vielen, vielen Journalisten überproportional sympathischen Politik und wieso sie zusehends hinneigen zu einer, ja, konservativeren Politik. Wenn Sie das Rassemblement National anschauen, was sind da die wichtigsten politischen Schwerpunkte? Ich bin kein Experte, was diese Partei angeht. Frau Le Pen ist für mich eine zum Teil auch etwas sehr opportunistische Politikerin, aber das sind wirklich Ferndiagnosen. Ich habe mich noch nie mit ihr unterhalten. Aber wenn Sie das Programm des Rassemblement National anschauen, ja, was sind da die wichtigsten Akzente? Erstens, weniger Macht der Zentrale in Brüssel, mehr Macht den nationalen Mitgliedstaaten, also sogenannte souveränistische Positionen, mehr Souveränität für die EU-Staaten, für die Nationalstaaten, etwas weniger für die EU. Das ist, man kann da dagegen sein, aber das ist ja eine durchaus akzeptable und auch von vielen geteilte übrigens Vorstellung, dass man das Gefühl hat, dass da vielleicht in Brüssel etwas zu viel Macht angesammelt wurde. Jetzt muss man da wieder etwas mehr die nationale Eigenverantwortung betonen. Dann ein Schwerpunkt die Flüchtlingspolitik, die Migrationspolitik, hier weg von einer Politik der offenen Grenzen. Klar, wie weit dann das Rassemblement National gehen wird und will, das ist ja im Getöse der Polemiken gar nicht so leicht zu erkennen. Ich vertraue da den Franzosen, dass sie schon ein Gespräch Gespür haben dafür, wo vielleicht das Maß voll ist. Aber die, die jetzt diese Partei kritisieren, müssten im Grunde jene viel stärker kritisieren, die die Missstände angerichtet haben, die zum Wahlerfolg des Rassemblement National geführt haben. Und da gehören eben auch die Journalisten dazu, die viele dieser Missstände einfach gar nicht zur Kenntnis nehmen wollten, beziehungsweise all die, die diese Missstände beim Namen genannt haben, gleich in die rechtsextreme, faschistische, nazistische Ecke gedrückt haben und dadurch natürlich erst recht auch Trotzreaktionen hervorgerufen haben. Also auch hier, die Medien sind da sicherlich nicht optimal mit der Wirklichkeit synchron gefahren, um es mal vorsichtig auszudrücken. Dritte Priorität des Rassemblement National, auch ein Stopp, ein Ausdehnungsstopp für die Europäische Union. Man ist da kritisch, man will keinen Beitritt der Ukraine zur EU. Das heißt also, auch da auf diesem Kriegsschauplatz sind Veränderungen zu erwarten. Generell Wechselstimmung in Europa, Wechselstimmung aber auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Journalisten haben da jetzt auch panikartig realisiert, dass das von ihnen für unmöglich gehaltene und eben auch weggeschriebene Szenario Wirklichkeit werden könnte, nämlich eine Rückkehr des früheren Präsidenten Donald Trump ins Oval Office nach dem Auftritt von Joe Biden. Ja, der Auftritt war schlecht. Der wird jetzt kollektiv zum absoluten Desaster hochgeschrieben. Ich spreche von einer konfektionierten Empörung. Konfektioniert deshalb, weil man ja, wenn man wollte, schon viel länger hat sehen können, dass dieser Präsident ganz erhebliche Alterserscheinungen hat und im Grunde nicht mehr fit ist für die Ausübung seines sehr anspruchsvollen Postens, dass man sich die Frage stellen konnte, ja, wer regiert eigentlich die Vereinigten Staaten? Auch das haben die Medien zugedeckt, auch davon wollten sie nichts wissen. Das hat man ins Reich der Verschwörungstheorien verabschiedet. Und jetzt wird es ihnen offensichtlich schlagartig bewusst und eben fast verzweifelt, panisch wird jetzt da das ganz große Desaster herbeigeschrieben. Ich sehe das als eine Art, ja, psychologische, eine Art, einen psychologischen Realitätsschock. Sie starten jetzt, sie beginnen jetzt zu realisieren, dass eben tatsächlich Trump ins Weiße Haus zurückkehren könnte. Ist das eine schlechte Nachricht für Europa? Ist das eine gute Nachricht? Meines Erachtens wäre das zumindest eine hoffnungsschimmernde Nachricht, denn Donald Trump, das wird bei uns viel zu wenig zur Kenntnis genommen, hat etwas ganz Wichtiges gesagt im Fernsehduell. Er hat nämlich erklärt, er würde den Ukraine-Krieg beenden, noch vor seinem eigentlichen Amtsantritt. Jetzt steckt da natürlich sicherlich auch einige Trumpsche Übertreibung drin, aber unbestreitbar bleibt, dass der Präsidentschaftskandidat, der ehemalige Präsident, dem Ukraine-Krieg eine ganz große Priorität beimisst. Und das ist aus europäischer Sicht eine gute Nachricht, wenn ein US-Präsident die Beilegung, die Beendigung dieses Konflikts so hoch auf seine Agenda zu setzen gedenkt, denn Europa ist der ganz große Verlierer des Ukraine-Kriegs. Man kann argumentieren, dass die Amerikaner profitieren. Sie profitieren finanziell, sie profitieren geopolitisch. Sie können Russland sicherlich bis zu einem gewissen Grad schwächen. Nicht nur. Russland ist militärisch nicht zu besiegen. Ich glaube, diese Einsicht setzt sich allmählich durch. Die Ukraine hat ganz große Probleme, auch Soldaten zu rekrutieren. Die Leute in Kiew wollen offensichtlich nicht, wer kann es ihnen verargen, sterben für die Gebiete im Donbass. Also dieser Krieg ist militärisch schleunigst zu beenden. Und diese neue absurde Variante eines Kalten Kriegs, einer Weltkonfrontation, die ist ebenfalls zu entschärfen, vor allem auch aus europäischer Sicht. Europa kann es sich gar nicht erlauben, auf die Zusammenarbeit mit Russland und dann auch mit China zu verzichten. All diese deeskalierenden Tendenzen könnten durch eine Rückkehr zu den Konservativen, zu den eher bürgerlichen oder rechten Kräften in Europa, aber auch in Amerika befördert werden. Wir wissen es natürlich auch nicht, man kann nicht in die Zukunft schauen. Aber wenn man es an dem misst, was jetzt politisch gemacht wird, was jetzt läuft, dann sind sicherlich diese Änderungsaussichten gute Nachrichten für alle, denen ein Frieden in Europa am Herzen liegt. Wie geht es in den Vereinigten Staaten von Amerika weiter. Ja, da suchen offensichtlich die Demokraten fieberhaft nach einem Ersatzkandidaten, nicht ganz risikofrei, denn wenn sie Biden auswechseln, ist damit natürlich das Eingeständnis verbunden, dass in den letzten 4 Jahren im Grunde eine Person die Vereinigten Staaten regiert hat, die nicht in der Lage war, nicht gesund genug war, dieses Amt auszufüllen. Dann haben sie natürlich als demokratische Partei ein riesiges Glaubwürdigkeitsproblem. Auf der anderen Seite ist ein neuer Name auch ein Neustart, könnte vielleicht den Überdruss mutmaßlich vieler Amerikaner am fortgeschrittenen Alter der aktuellen Kandidaten ansprechen. Also vielleicht wäre das sozusagen die Trumpfkarte, die noch aus dem Hut gezogen werden könnte. Allerdings sehr, sehr riskant. Es gibt verschiedene Namen. Auf einen sollte man besonders achten, Michelle Obama. Die Michelle Obama, ihr wird zugetraut, Trump schlagen zu können. Natürlich das Risiko als Präsidentengattin. Wer regiert dann eigentlich nachher im Weißen Haus? Und interessant könnte auch ein kleines Indiz sein, dass es vielleicht sogar in diese Richtung läuft. Frau Obama hat sich sehr zurückgehalten anscheinend bei der Unterstützung Joe Bidens. Sie hat sich da nicht als Cheerleader in seine Kampagne einspannen lassen. Nun, wir bleiben gespannt. Insgesamt hier in Brüssel beim Manneken Piss merken wir nicht viel davon. Aber es vibriert hier in der Zentrale der Europäischen Union. Aber ich erkenne hier produktive, fruchtbare Erschütterungen, Erschütterungen, die eine versteinerte, eine Korallenriffpolitik von links, grün, progressiv jetzt aufbrechen könnte. Ja, ein demokratischer Korrekturprozess, der in unseren Medien als großes Drama geschildert wird. Nein, meine Damen und Herren, was wir beobachten, ist einfach Demokratie. Manchmal geht es nach links, dann geht es wieder nach rechts. Im Moment geht es eher nach rechts und das scheint mir angesichts der vielen Probleme, die sich da aufgetürmt haben in letzter Zeit, nicht die schlechteste aller denkbaren Aussichten. Vielen herzlichen Dank. Bei Sonnenschein in Belgien mit Blick auf dieses Widerstandswahrzeichen des Manneken Piss verabschiede ich mich, wünsche Ihnen einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns auch morgen wiedersehen. Ich halte Sie auf dem Laufenden von meinen Reisen. Sehr, sehr gespannt, was da alles auf mich noch zukommt. Machen Sie es gut.